Luft Talk, der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
Hallo liebe Vera, ich grüße dich.
Hallo Carola, ich grüße dich auch.
Ja.
Aus dem trüben Ockenheim.
Ja. Unser Köthen ist auch nicht viel anders. Schon lange nicht mehr. Ja. Sonne fehlt mir tatsächlich ein bisschen, aber wir versuchen uns jetzt mal in unsere und in die Herzen unserer Zuschauer ein bisschen Sonne zu zaubern.
Auch wenn Zuhörer.
Zuhörer. Ach Mensch, weil ich dich sehe, siehst du? Natürlich, ihr könnt uns ja nur hören. Vielleicht machen wir irgendwann mal ein Video, dann könnt ihr uns auch mal sehen. Das ist vielleicht mal eine gute Idee. Nein, wir versuchen auf jeden Fall, euch ein bisschen Sonne ins Herz zu zaubern mit unserem Gespräch heute über ein Thema, was vielleicht nicht ganz so positive Emotionen auslöst, aber es gehört auch zum Hund dazu oder zum Leben mit Hund, weil es manchmal nicht anders geht oder auch gesetzlich vorgeschrieben ist. Das ist der Maulkorb. Über den reden wir heute.
Oder Beißkorb genannt, also im Tierheim. Ah, ich habe ja vor einigen Jahren sehr viel im Mainzer Tierheim mitgearbeitet. Mhm. Und da hieß das nicht Maulkorb, sondern da hieß es Beißkorb. Und eigentlich müsste es ja Beißschutz heißen, oder?
Stimmt, stimmt. Ja, wie immer es auch heißt, ich finde halt, so ein Maul- oder Beißkorb löst oft so negative Assoziationen aus. Wenn Menschen einen Hund mit Maulkorb sehen, dann kommen dann sofort Gedanken, ist das vielleicht ein Listenhund? Hat er jemanden gebissen? Schwer verletzt? Der arme Hund. Und die berichten mir auch immer, die Hundebesitzer, die sowas benutzen auf der Straße, dass viele mit ihrem Hund die Seite wechseln.
Ja, ist schizophren, oder?
Weil, Wahnsinn. Mhm.
Der Hund löst bei anderen Menschen das Gefühl oder die Angst vor Gefährlichkeit aus, ne? Weil jemand, also ein Hund, der nicht beißt, jemand ist auch gut, ein Hund, der nicht beißt, der braucht ja keinen Maulkorb. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn er ja einen Maulkorb trägt, kann er ja nicht beißen. Und genau das machen wir uns ja hin und wieder zunutze, bei Menschen, die sehr ängstliche Hunde haben, also bei den, ne, als Schutz für die Hunde. Denn wenn du so einen niedlichen, hübsch aussehenden Hund hast, der aber fremde Menschen gruselig findet, kann das schon auch mal hilfreich sein zu sagen, gewöhn den mal an einen Maulkorb, dann nehmen die Menschen von alleine Abstand.
Ganz genau. Das habe ich tatsächlich auch schon ab und zu mal gemacht, wenn das wirklich ein Hund war, der irgendwie ständig bei anderen Menschen dieses, ich muss ihn jetzt unbedingt anfassen und streicheln, Gefühl ausgelöst hat, einfach um ihm diese Menschen vom Leib zu halten. Das ist die eine Sache, also der kann dann gar nicht gefährlich genug aussehen, finde ich, damit da keiner übergriffig wird. Und dann fällt mir gerade noch was voll Süßes ein, das habe ich auch schon empfohlen. Viele Menschen wollen ja auch nicht, die wissen, der Hund muss den Maulkorb tragen, weil er entweder schon mal jemanden gebissen hat oder eine Auflage bekommen hat vom Amt aufgrund irgendeines Vorfalls. Und dann sind die oft sehr unglücklich und können es auch schwer aushalten, dass andere Menschen ihren Hund dann so negativ sehen. Und dann hat mir Wiebke mal gesagt, es gibt für diese Plastik-Clocks, diese Schuhe für den Garten, da sind doch so Löcher drin, da gibt's so niedliche kleine Tierchen und Blümchen, die du in diese Löcher reinstecken kannst und die passen wohl bei einigen Maulkörben in diese Löcher rein und dann sieht das viel netter aus, wenn der Hund da ein Marienkäferchen und ein Blümchen und ein Herzchen hat und das löst dann bei den Menschen natürlich gleich wieder ein paar positive Assoziationen aus und von daher fand ich diese Idee ganz nett und die gebe ich gerne allen Menschen mit, die halt selber da so ein bisschen drunter leiden, dass ihr Hund so gefährlich aussieht mit diesem Ding. Ich sag mal wie Hannibal Lecter, wenn du so ein schwarzes Teil hast. Ja. Es ist wirklich kein schöner Anblick. Und das ist dann schon wieder ein bisschen angenehmer, finde ich. Mhm.
Genau. Wir werden ja auch noch über die verschiedenen Arten der Maulkörbe reden, was es da so alles gibt. Aber wo du das jetzt sagst, es gibt ja in der Zwischenzeit schon maßangefertigte Biotane-Maulkörbe. Biotane, ja. Falls das jetzt jemandem noch nicht bekannt ist, dieses Material, gibt also viele Schleppleinen sind jetzt daraus. Das ist so ein dünner Stoff, der mit Kunststoff ummantelt ist. Ist sehr angenehm in der Hand, also fast so ein bisschen wie Leder, würde ich sagen.
Stimmt, so fasst sich's an, ja.
Ja, also ist angenehm in der Hand, gut zu reinigen. Und man kann da halt gut Nieten reinmachen, das lässt sich gut nähen. Und wenn man was Freundliches will, dann kann man sich zum Beispiel aus Biotane tatsächlich so einen ganz bunten Maulkorb zusammenstellen lassen oder in hellblau für einen Rüden und ein rosa für ein Mädchen. Und also auch sowas ist ja möglich, ne? Man muss ja nicht immer die Maulkörbe von der Stange kaufen, die üblicherweise ja eher beige oder schwarz sind. Klar, bei einem schwarzen Hund fällt jetzt ein schwarzer Maulkorb auch nicht so dolle auf.
Stimmt.
Aber da darf man auch gerne drüber stehen. Also ich habe auch für Easy übrigens einen Maulkorb, mit dem ich ab und zu übe und den ich auch, wenn ich zum Beispiel in Urlaub fahre, immer dabei habe. Weil es in verschiedenen Ländern sein kann, dass man eine Auflage kriegt. Ich weiß, in Österreich ist es Pflicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei jeder Größe von Hund notwendig ist oder erst ab einer gewissen Größe. Aber wenn man in der Öffentlichkeit ist, dass man zumindest einen Maulkorb dabei haben sollte. Also habe ich irgendwann mal gelesen, weil ich ja früher häufig im Winterurlaub war und damals hatte ich ja noch den Dobermann Hawk. Oder bei uns ja auch öffentliche Verkehrsmittel. Ne, da ist es ja auch je nach Größe vorgeschrieben, dass der Hund einen Maulkorb trägt oder zumindest musst du einen Maulkorb mitführen und diesen auf Verlangen anziehen. Und wenn ein Hund gut an einen Maulkorb gewöhnt ist, und das ist ja heute auch unser Thema, wie gewöhne ich einen Hund positiv an den Maulkorb, dann ist das für den überhaupt gar nicht schlimm. Dann, ich meine, guck mal, wir tragen beide eine Brille und das auch nicht von Geburt an. So ein Ding ist nervig, aber man gewöhnt sich dran, nur wissen wir ja jetzt, warum wir das tragen. Deswegen müssen wir die nicht mit Schokolade positiv belegen, die Brille. Aber,
das ist aber eine gute Idee. Ich habe so viel Schokolade, um meine Brille positiv zu belegen. Schön. Ja, aber das ist genau der Punkt. Darum soll es heute gehen, dass sich der Hund damit wohlfühlt und dass es nichts Unangenehmes ist. Aber es ist tatsächlich so ähnlich wie das Tragen von irgendeiner Brille oder was gibt's denn noch? Hörgeräten. Die haben wir zum Glück noch nicht.
Nee, aber guck mal, alleine jetzt mal unter uns Frauen. Es kann ja manchmal schon nervig sein, einen BH zu tragen.
Ah ja, das wollen wir jetzt nicht weiter ausführen, aber da hast du recht. Auch da musste ich mich als junge Frau nach meinen Kindern dran gewöhnen. Bis dahin brauchte ich das nicht. Ach, das war, ja, und inzwischen merkt man das Teil überhaupt nicht mehr.
Nee,
so, jetzt
genau.
Mal wieder zum Maulkorb, ne?
Ja, wir wollen ja mal vorlegen, so, ne? Ich meine, es gibt Menschen, die können es nicht leiden, eine Uhr am Arm zu tragen, ne, weil die das stört. So, stimmt. Gibt ja verschiedene Sachen da. Und es ist sicherlich auch bei dem einen oder anderen Hund einfacher, den Maulkorb positiv zu belegen. Und bei anderen ist es etwas schwieriger. Also jetzt mal rückblickend nochmal auf die Tierheimzeit zurück. Ich habe viele Hunde dort mit Hilfe von Ausführern oder Interessenten oder auch dem Tierheimpersonal positiv an einen Maulkorb gewöhnt und die Hunde hatten dann auch kein Thema. Aber wenn aus irgendeinem Grund so einem Hund schon der Maulkorb aufgestülpt wurde, weil er einfach gebraucht wurde, um jemanden vor Beißattacken zu schützen, dann ist es tatsächlich schwieriger, weil der Hund schon negative Erfahrungen damit gemacht hat. Und ähnlich sehe ich es, und das finde ich ganz gruselig, da muss ich auch gleich eine Erfahrung dazu berichten. Wenn Hunde beim Tierarzt einen Maulkorb benötigen, um den Tierarzt zu schützen. Also manche Tierärzte sind ja da ein bisschen ängstlicher, andere, die haben da ein lockereres Umgehen mit, aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, wenn mein Hund beim Tierarzt, aus welchen Gründen auch immer, ob er jetzt ängstlich ist und sich schützen will und abschnappt, dem Hund geht es jedenfalls immer noch ein Ticken besser als dem Hund, der auf dem Behandlungstisch einfriert vor Angst.
Ja, das stimmt.
Oder ob er sich einfach nicht gerne anfassen lässt und sagt, das ist mein Körper und ich möchte hier bestimmen, was mit dem passiert. Jedenfalls möchten wir ja den Arzt und auch in manchen Situationen den Halter davor schützen, die Zähne des Hundes zu spüren und verletzt zu werden.
Ja, ganz genau.
Aber es kann nicht die Lösung sein, einfach zu sagen, okay, da kommt jetzt mal ein Maulkorb drauf und da muss er durch.
Und das machen manche Tierärzte tatsächlich. Nicht alle, aber...
Nee, und nicht nur Tierärzte, sondern auch manche Hundehalter. Da muss er durch.
Ja, genau.
Die sind zu bequem, das positiv zu belegen. Und dazu meine Erfahrung. Und zwar habe ich vor vielen Jahren mal in einer Tierarztpraxis so ein Schulungs-, also über Körpersprache, ein Schulungsseminar oder ein Workshop war es eher, für die Mitarbeiter gemacht. Ne? Also wie... Verhalten, woran erkenne ich mit dem Hund und dem. Und dazu haben die ein paar Kunden eingeladen, deren Hunde sich nicht so gerne untersuchen und behandeln lassen. Da war eine Hündin dabei, also die wollte schon nicht in die Tierarztpraxis rein. Also die wurde schon hinterhergeschliffen, nicht schön. Auch den Weg zum Tierarzt würde ich in solchen Fällen erstmal positiv belegen, bevor ich den Hund da reinbringe zum Untersuchen. Aber dann waren wir in dem Behandlungszimmer. Man hat gesehen, die Hündin hat sich schon sehr unwohl gefühlt und die Hündin gehörte einer, naja, die Frau war zu der Zeit älter als ich. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ne? und in dem Moment, als dieser Hündin der Maulkorb angelegt wurde, hat sich ihr komplettes Verhalten geändert. Die ist in sich zusammengefallen.
Oh Gott.
Und als die Arzthelferin, die anfassen wollte, um hochzuheben und auf den Tisch zu stellen, die ist vor Panik, kannst du es dir nicht vorstellen, die ist vor Panik fast an der glatten Wand hochgeklettert. Und hat vor Stress Kot abgesetzt und die Analdrüsen entleert.
Boah, das ist ja heftig.
Und der Hund hat mir so leid getan. Ja. Oh. Und ich habe der Frau so ans Herz gelegt, bitte mit dem Hund den Maulkorb positiv zu belegen und auch das zum Arzt gehen anders aufzubauen, ne? Weil im Grunde genommen geht man ja in Etappen vor, ne? Ich fahre dorthin und mache in der Nähe vom Tierarzt mit meinem Hund was, gehe aber nicht zum Tierarzt. Das ist jetzt heute nicht das Hauptthema, sondern der Aufbau des Maulkorbs. Aber der Maulkorbaufbau alleine würde bei dem Hund ja zu nicht viel führen. Ja, sondern da ist es ein ganzes Paket.
Ja, und wahrscheinlich bei so einem Hund müsste man noch einen Tierarzt wechseln und nochmal ganz von vorne anfangen. Das, was du da jetzt gerade erzählt hast, es ist ja...
Ja, ich sag mal... Ja,
ich weiß es nicht, aber...
Ja, Tierarzt wechseln, ja, wenn der Tierarzt nicht mitspielt, wenn der Tierarzt sagt, ich bin bereit dazu, dass Sie hier öfter herkommen zum Üben. Oder vielleicht so, ja. Nicht, weil ich glaube, der Geruch des Tierarztes oder diese... Das sind ja auch der Stress, die Angst der anderen Tiere, die dort sind, das nimmt ja ein Hund mit, ne?
Also ja, schon im Wartezimmer, wenn du da sitzt mit deinem Hund und die anderen Hunde haben ja auch Schmerzen oder irgendwas. Die sind ja nicht umsonst da, ne? Da fängt es ja schon an. Das kriegt ein Hund alles ganz genau mit und das ist schon eine Katastrophe, ja.
Genau.
Deswegen ist so ein Training mit einem Tierarzt super und gerade mit dem Welpen sollte man da anfangen. Ist nicht das Thema, aber es gehört irgendwo dazu, damit der Hund das alles gut bewältigen kann und den Tierarzt nicht allzu gruselig findet. Aber
Nee. Und was Tierarzt angeht, kann ich nur sagen, da kann man auch so viel ohne Tierarzt üben. Ich war vor 2 Wochen ungefähr mit Isi beim Tierarzt. Auch lustig, ne? Also, die hat eine kleine Praxis, die arbeitet alleine, weil die überwiegend mobil im Einsatz ist. Und der hat keine Angst vor der geht auch da gerne rein. Und wir müssen erstmal so ein Stück durch den Hof über so ein Kopfsteinpflaster. Und Easy wollte partout nicht in der Mitte gehen. Und ich wollte ihn natürlich vom Rand weghalten, weil mein erster Gedanke war, ich meine, da sind ja viele Hunde, ne, die da auch hinmarkieren, dass der da auch markieren will. Das wollte ich nicht. Der
Klar.
wollte nicht in der Mitte laufen. Was auch immer für ein Geruch da war, ne? Also Frau Michelsen hat dann auch gesagt, ja, irgendwas ist da, was er nicht mag, ne? Auf dem Hinweg und auf dem Rückweg ganz press an der Wand gelaufen. Er wäre am liebsten
Gott.
geflogen, glaube ich. Und der hat ja früher auch Probleme damit gehabt, dass der das Maul mal auffällt, seine Ohren waren sein Heiligtum, Tropfen in die Augen machen oder irgend sowas. Das ging alles beim Tierarzt, wenn ich ihn festgehalten habe. Und der Tierarzt hat das dann gemacht, dann hat er schon stillgehalten. Aber wenn ich das alleine machen wollte, hatte ich nicht Hände genug. Und das habe ich sehr fleißig mit ihm geübt. Und die Frau Michelsen, die war sehr überrascht, weil sie hat ihm lang ins Maul gucken können. Sie hat ihm, weil das eine Auge sehr rot war, mit so einem Tupfer im Auge unten im Lid so reingerieben mehrmals. Und er hat stillgehalten. Sie war so verblüfft und das eigentlich in einer relativ kurzen Zeit habe ich das hingekriegt. Und ja, ich war da auch sehr stolz. Nicht nur auf Easy, sondern auch auf mich, dass ich es durchgezogen habe. Und das
Cool.
ist ja jetzt nur eine andere Sache, ne? Heute geht es aber speziell um den Maulkorb und da wollen wir auch jetzt nicht mehr so lang drum herum reden. Die Frau Schmitz, die
Na, alles gut, Vera.
quasselt ja immer gerne.
Wir haben ja schon so oft gesagt, ein Thema greift immer wieder auch ins andere und das ist ja meistens wie so ein Riesenpuzzle und da gehören halt immer viele Teile dazu und nicht nur eins. Und im Prinzip hatten wir auch gesagt, ne, es ist wichtig, dass man weiß, wo so ein Maulkorb ganz viel Sinn macht. Und das ist nun mal zum Schutz von Menschen, wie zum Beispiel dem Tierarzt und seinen Tierarzthelferinnen oder der Tierärztin. Oder halt, wenn ein Hund mit Menschen ein Thema hat, dass da keiner zu Schaden kommt. Oder er hat mal eine schlechte Erfahrung mit Hunden gemacht und hat dann irgendwann beschlossen, ich greife an, bevor ich wieder attackiert werde. Es gibt so viele Sachen und eins fällt mir noch ein, das war auch mal eine krasse Geschichte, die ich mal erlebt habe. Sowas gibt es auch. Und daran sieht man auch, dass es jetzt auch nicht so dramatisch für den Hund ist. Ich kannte mal einen Hund, der hat Tag und Nacht einen Maulkorb getragen. Nee, in der Nacht glaube ich nicht, da hat es ihn separiert. Frau hatte mehrere Hunde und dieser Hund bekam in unregelmäßigen Abständen und noch nicht vorhersehbar na, sowas wie epileptische Anfälle und biss dann wild um sich und hat die anderen Hunde richtig heftig attackiert. Und die hatte im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Also mit der Krankheit musste der Hund leben. Er bekam auch irgendwas, aber das trat trotzdem immer mal wieder auf. Ja, sagt sie, ich hatte dann nicht nur die Wahl, entweder ich lasse ihn einschläfern oder der lebt hier mit Maulkorb mit den anderen Hunden zusammen. Und der war tiefenentspannt mit dem Ding. Die hat es ganz toll aufgebaut. Und die hat den Hund bis zum Schluss meiner Meinung nach auch in dem Rudel gut halten können. Und dann konnte sie ihn halt da, wenn er so einen Anfall bekommen hat, dann schnell von den anderen trennen und dann ist nichts passiert. Also Maulkorb macht schon ganz viel Sinn und es gibt ganz viele Beispiele. Wir haben jetzt auch schon vieles aufgezählt, wo man ihn einsetzen sollte. Und ich bin auch wirklich der Meinung, dass schon jeder Welpe damit quasi konfrontiert werden sollte im Sinne von ganz kleinen, schrittigem Training, was wir gleich auch näher besprechen werden. Weil man weiß nie, auch wenn jetzt der eine oder andere sagt, ich fahre nie Bahn, mein Hund ist total nett, wer weiß, was im Leben auch noch so passiert. Es ändert sich ja ganz viel. Und wenn man doch mal sagt, ich fahre in Urlaub und
Du steckst nicht
du
drin.
steckst nicht drinne und mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil das Auto liegen bleibt oder so. Also man kann das doch alles gar nicht vorhersehen. Von daher finde ich
Ja.
es wichtig, dass es jeder Hund irgendwie schon mal geübt hat und dann nicht so überraschend. Oder beim Tierarzt, wenn der Hund starke Schmerzen hat und ein super liebes Tier ist, kann das auch passieren. Er ist ein Tier, was soll er machen? Dass wenn er da vielleicht festgehalten wird und einen starken Schmerz verspürt, dass er dann mal um sich beißt. Also von daher.
Oder bei einem Unfall.
Ja, also es gibt so viele Sachen, da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch tausend Dinge aufzählen, wo es nötig sein könnte. Und deswegen finde ich es sehr in Ordnung, wenn man das im Kopf behält und mit seinem Hund spielerisch übt. Wie gesagt, da werden wir gleich näher drauf eingehen. Und was vielleicht auch noch so ein Thema ist, ist die Giftköder-Problematik. Auch da ist es für den einen oder anderen Hund, bis man durch Training erreicht hat, dass er möglichst nichts mehr aufnimmt, dass der halt einen Maulkorb trägt, damit er keinen Scheiß fressen kann. Oder
Genau.
ich hatte meinen Hund, der hat ganz viel Steine gefressen. Da haben wir das auch gemacht.
Oh
Ehe wir
ja.
den so weit hatten, dass der die Steine nicht mehr angerührt hat, das hat gedauert. Der war halt schon älter. Und so ein Stein verschlucken ist nicht witzig. Und
Nein.
lieber trainiere ich mit dem Hund Maulkorb und gehe dann mit dem Hund mit Maulkorb spazieren, als dann so eine OP über den Hund da oder den Hund ertragen zu lassen. Das ist ja auch nicht ohne. Und ja, also da gibt es so viele Beispiele. Und deswegen wollen wir da heute mal sehr ausführlich drüber sprechen, wie man das trainiert, damit es wirklich ein sehr, sehr positives und angenehmes Gefühl für den Hund ist. Und ja, und das Erste, was du von schon gesagt hast, das Wichtigste ist, finde ich, dass man einen Maulkorb suchen sollte, der gut passt, der nicht irgendwo kneift oder drückt, wo der Hund noch gut gucken kann. Ich habe schon Hunde im Training erlebt, die hatten einen Maulkorb auf, die konnten gar nichts mehr sehen. War fast in den Augen drinne. Ach ja, und er
Aber
zum
schränkt ja
Glück.
sowieso in der Sicht ein, ne? Weil
Genau, die müssen drüber gucken.
es liegt ja was auf dem Nasenrücken. Und
Ganz
wenn ich
genau.
mir einen Finger auf die Nase halte, dann stört das ja erstmal. Das heißt, ein Hund ist in der Sicht nach unten etwas eingeschränkt, aber das ist ähnlich, wie wir uns an unsere Brille gewöhnen
Ja.
mussten. Das heißt, wenn man eine Gleitsichtbrille hat, dann kann ich auch nicht mehr wie sonst eben mal nur nach unten gucken. Wenn ich die Treppe runtergehe, dann muss ich den Kopf etwas weiter nach unten machen.
Genau.
So kann man sich das vielleicht beim Hund vorstellen, aber trotzdem muss das Teil ja passen. Es darf nicht scheuern, es darf nicht drücken.
Es darf auch nicht zu groß sein.
Nee, auf gar keinen Fall, dann
Dann streift er sich
schlabbert das
das
ja so.
genau ganz leicht ab und es darf nicht rutschen, nicht zu eng sein. Also es muss gut passen und der Hund muss gut hecheln können, deswegen darf es nicht zu eng anliegen. Und dann muss man halt auch gucken, welches Material nehme ich denn, ne? Es gibt ja welche aus Kunststoff, aus Metall, aus Leder, aus biotanem Material, hast du vorhin schon gesagt, aus Stoff, diese Maulschlaufen. Und da
Und
sollte man.
auch diese Stoffnetzmaulkörbe, die
Ja,
ja
das sind die
speziell für,
Antifressdinger, ne?
genau, ne, also die sind ganz feinmaschig, ein feines Netz, also
Wie eine Feinstrumpfhose.
damit wird sicherlich ein Biss eher weniger verhindert, aber der Hund kann schlechter was damit aufnehmen, während ich bei einem normalen Maulkorb ja schon Dinge damit aufnehmen könnte, ne, also wenn die das da reindrücken oder,
Ja, ich habe sogar einen Hund, der apportiert mit seinem Maulkorb
Genau,
super. Ein Rottweiler, der.
hab ich auch gehabt, Rottweiler-Hündin.
Ja, der ist jetzt dabei, gut zu apportieren und das geht mit dem Maulkorb super gut. Der hat da eine Technik entwickelt, also zack, zack hat er den und bringt den schön.
Mit den Schneidezähnchen vorne, ne, so ein, oder
Genau.
mit den also Fangzähnen, so ein bisschen nur das Ding so festhalten und
Ja,
dann,
nee, der
genau,
macht es super.
das können
Also.
die ja.
Und der Maulkorb bei dem passt halt auch wunderbar. Aber der hat bis vor kurzem Frauchen stark attackiert und da war an Futterbeuteltraining überhaupt nicht zu denken. Und deswegen hat er den auch immer noch um, einfach weil, und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, die Frau sich damit viel sicherer fühlt, viel entspannter mit ihm agieren kann. Und die beiden sind inzwischen echt ein super Team. Also das hätte ich am Anfang auch kaum glauben können, dass das mal sich so gut entwickelt. Aber und solange die Frau denkt, dass sie sich damit besser fühlt und der Hund hat da gar kein Problem mit, macht die das alles mit dem Maulkorb. Super schön zu sehen.
Auf jeden Fall, das ist ja auch kein Drama. Ich meine, wie oft passiert es, dass man Kunden hat, wo die Hunde eigentlich ein Aggressionsverhalten an der Leine zeigen, wenn ein Artgenosse auftaucht, aber sie lenken es um und hacken dem Mensch mal ins Bein oder manche gehen ja auch nach oben, beißen in die Leine oder dann in die Hand, weil sie einfach wissen, der hält mich fest. Klar sind wir uns darüber einig, dass da dann auch noch irgendwas in der Beziehung nicht so ganz stimmt, aber erstmal muss ich ja, weil das andere kann ich nicht von heute auf morgen ändern, sondern ich muss jetzt erstmal dafür sorgen, dass der Mensch keine Angst hat, dem Hund durch Situationen zu gehen, weil das ist ja das, was ein Hund dann natürlich auch mitbekommt und das hält ja diesen Kreislauf dann immer nur noch schön im Laufen. Deswegen zum eigenen Schutz Maulkorb anlegen oder auch bei manchen Hunden territorial Besucher kommen, dass man da einfach noch mal entspannter agieren und das trainieren kann. Wie oft hast du Kunden, die sagen, wir haben schon ewig keinen Besuch mehr gehabt, ne? Genau. Das ist ja schade. Genau. Okay, genau, wir haben die verschiedenen Arten der Maulkörbe jetzt ja aufgezählt, wobei man vielleicht mal sagen kann, was ist denn der Vor- und Nachteil der einzelnen Arten? Also es gibt ja diese Maulschlaufen. Die manche sind ja nur so schmal, die sehen ähnlich aus wie ein Halti, also ne, so ein Stoffriemen, der um die Nase kommt. Ich finde, der macht so gut wie gar keinen Sinn.
Nee, Schutz bietet ja nicht.
Nee. Dann diesen Stoff, diesen Nylon-Maulkorb, der wie so eine kleine Röhre ist, sag ich mal, wo die Schnauze des Hundes reinkommt. Vorne ist eine Öffnung. Warum auch immer viele Menschen, deren Hund einen Maulkorb braucht, weil sie ihn nicht bürsten, also weil die eigenen Menschen ihn nicht bürsten können, ihm keine Zecke entfernen können oder nicht zum Tierarzt, die arbeiten mit sowas. Liebe Zuhörer, meiner Meinung nach macht dieses Ding gar keinen Sinn, denn was ist denn positiver an dem Teil als an einem richtigen Maulkorb? Nichts. Gewöhnen muss man Hund auch dran. Dieses Teil muss, damit der Hund nicht beißen kann, so eng eingestellt sein, dass der Hund nicht mal vernünftig häscheln kann, also das geht sicherlich nur, wenn das Teil nur wenige Minuten drauf ist.
Ja, selbst das ist super unangenehm. Und er kann auch nicht trinken, nix. Ja, die Dinger könnt ihr tatsächlich in die Tonne werfen, das ist meine Meinung. Ja,
ich weiß nicht, warum jemand sowas erfindet, aber der hat für mich 0,00 Vorteile. Ja. Gar keine.
Na, wahrscheinlich, doch, weißt du was, den kannst du in eine Hosentasche stecken. Der nimmt nicht so viel Platz weg, ich weiß es nicht. Aber eigentlich ist
ja, es ein, okay, ein sinnloses aber Teil. Das wäre jetzt für mich kein Argument.
Nein, ich versuche nur mir vorzustellen, warum Menschen sich so ein Ding anschaffen. Ja. Oder halt mal für ganz kurz und ganz schnell.
Ich glaube, dass manche Hundehalter dieses Teil das sympathischer ist, dass das nicht so gefährlich aussieht. Ich weiß es nicht.
Das kann natürlich auch sein. Aber für einen Hund ist es nicht schön. So ein enges Ding. Und im Sommer kann ich mir vorstellen, wird es da drin auch, da drunter auch richtig warm und, ja, und ein Biss verhindert das Teil auf jeden Fall nicht.
Nee.
Auf gar keinen Fall.
Also zumindest nicht, wenn es so größer eingestellt ist, ne, dann kann der Hund vorne auch das Maul öffnen. Also wenn ein Maulkorb, der vorne um die Schnauze rum wirklich auch verhindert, dass ein Hund größere Dinge ins Maul nehmen kann. Und da gibt es ja einmal diese ganz, also die kennt jeder, diese herkömmlichen, günstigen, beigefarbenen, so wie Hautfarben, diese Hart-Kunststoff-Maulkörbe, die vorne so ganz, also die sehr fein so ein Gitterraster haben, ne? Die benutze ich tatsächlich ganz gerne für die ersten Schritte des Trainings, weil
da kann man mal was zeigen.
Da kann man nämlich schön Leberwurst oder Frischkäse oder sowas reinschmieren. Das hat dort ein bisschen Halt. Die Maulkörbe, die ich später zum Tragen empfehlen würde, die haben etwas größere Öffnungen, also ne, immer je nach Hund. Ne, das wäre jetzt nicht geeignet, wenn der Hund ständig irgendwas vom Boden aufnimmt, weil das könnte er damit. Aber wir reden ja jetzt von einem Beißschutz erstmal. Und dann kann man nämlich relativ gut, wenn die Öffnungen größer sind, besser von außen Futter einbringen. Und wenn wir gleich noch mal über den Ablauf des Aufbaus sprechen. Sobald ein Hund das Ding tragen kann, also sobald ich das Ding schließen kann, bringe ich dem Hund bei, dass man mit dem Maulkorb Futter vom Boden aufnehmen kann. Nur damit der was Positives machen kann, aber trotzdem mit dem Ding läuft und die Zeiten werden später immer weiter rausgezögert. Und das geht bei diesen günstigen Plastik-Maulkörben nicht, wobei früher, da gab es noch nicht, also in unseren Anfängen, als wir angefangen haben so zu arbeiten, gab es noch nicht so viele unterschiedliche, da gab es dann noch Ledermaulkörbe und Metallmaulkörbe, über die werden wir auch gleich noch kurz sprechen. Und dann habe ich immer größere Löcher vorne in diese Plastikdinger reingeschnitten mit so einem Cutter, mit so einem scharfen Messer. Das ein bisschen abgefeilt, dass da eine größere Öffnung drin war, womit der Hund dann auch Leckerli vom Boden aufnehmen konnte. Aber um die zu tragen, finde ich die nicht so positiv. Ja, klar, für einen kurzen Tierarztbesuch okay, aber wenn ein Hund das wirklich mal länger anlassen muss. Denn die haben meistens von dem Korb, der um das Maul geht, muss ja eine Verbindung zum Nacken sein, und um den Maulkorb ja zu befestigen. Und von denen geht oft so ein Kunststoff, wie soll ich denn das nennen, so eine Halterung nach hinten, an der dann das Riemchen befestigt ist, mit dem man den Maulkorb um den Hals festmacht. Ja, und je nach Kopfform des Hundes, also der kann ja eine relativ schmale Schnauze haben, aber der hat vielleicht breite Kiefer, ne? Und dann drückt und scheuert das. Das finde ich unangenehm. Und es gibt Maulkörbe, die haben nur diesen Korb vorne, was um die Schnauze tatsächlich rumgeht, aus Plastik, aus Kunststoff. Und das, was nach hinten geht, ist schon Riemen, also ist schon Stoff. Und das finde ich wesentlich angenehmer, weil sich das natürlich auch mehr an der Kiefer- und Kopfform des Hundes anpassen kann. Und was ich immer noch ganz sinnvoll finde, ist nicht bei allen Hunden notwendig. Also wenn die Hunde mal super gut daran gewöhnt sind, brauche ich es nicht mehr. Aber kann ja sein, die versuchen das im Vorfeld nochmal abzustreifen. Ein Stirnriemen. Also für jemand, der jetzt nicht weiß, was ich meine, das ist der Riemen, der am Nasenrücken in der Mitte des Maulkorbs befestigt ist und zwischen den Augen über die Stirn nach hinten verläuft und dann hinten in die Befestigung des Maulkorbverschlusses mit eingehakt wird oder so. Das finde ich bei manchen Hunden sehr sinnvoll, denn ich kenne auch oder habe schon Hunde erlebt, die sind ganz gut an Maulkorb gewöhnt, die haben jetzt ein Problem mit dem Artgenossen oder sind in Rage und die machen alles mit dem Ding, alles kein Problem, aber wenn die in Rage kommen und die wissen genau, mit dem Ding können sie nicht beißen und dann versuchen die, den Maulkorb auszuziehen und Hunde, die das schon geschafft haben, kriegen das da geht das locker hin. Genau, ne, weil die haken sich meist mit ihren vorderen Wolfskrallen, heißt das vorne auch so?
Ja klar, das ist eine Kralle.
Ne,
mit den Krallen vorne ein und dann.
Genau. Und ziehen das nach unten, ne, Richtung Boden und ziehen den Kopf zurück. Ich mache das hier so schön vor,
ich außer der sieht's ja niemand. Liebe Zuhörer, wenn ihr zugucken würdet, es ist so köstlich. Vera macht hier alles vor und zeigt. Und ich habe hier ein Kilo, das ist so herrlich. Aber ja.
Aber ich bemühe mich trotzdem.
Es, du beschreibst es auch parallel dazu super, aber deine,
gut, genau, gut zu beschreiben.
Deine Verrenkungen sind ja auch super süß. Ja, ich dachte, wir müssen mal ein Video drehen. Im nächsten Podcast mit Bild, bitte.
Ja. Nun gut, auf jeden Fall schaffen die es dann, den Maulkorb von der Schnauze runter zu hebeln und dann hängt das Ding unterm Kinn quasi, also unterm Unterkiefer am Hals. Oh, dort schützt es dann nicht mehr so viel.
Nö, nicht
und
so gut.
Das verhindert dieser Stirnriemen, sofern die, also der Verschluss um den Kopf hinter den Ohren so fest ist, dass sie das nicht komplett abstreifen können. Ich weiß noch, Martin hat immer gesagt, wenn man Kunde mit Maulkorb hat, dann sollte man die so ein bisschen erschrecken und sagen, zieh mal schnell den Maulkorb ab, ne, so, dass die meisten das einfach nach vorne runterziehen und der Maulkorb ist so lose da drauf, dass der Hund den Ratzfatz selber auskriegen würde. Und genau, das kann natürlich nicht Sinn der Sache sein. Ne?
Dann wäre es ja sinnlos, ganz genau. Ja, das hast du sehr schön beschrieben, liebe Vera. Also das, ja, das sind alles so Dinge, an die man denken muss. Ich habe, als wir uns entschlossen haben, heute über den Maulkorb zu reden, erst gedacht, eine Stunde lang nur über den Maulkorb. Aber ja, es ist, weil so vieles selbstverständlich ist, aber wenn wir uns hier drüber unterhalten, dann wird es nochmal klar, an was man so alles denken muss und in welche Richtung man noch gucken muss. Ja, es ist halt immer wieder spannend, ne? Eigentlich ein sehr schönes Thema. Genau.
Genau.
Ja, also du hast jetzt gesagt, aus Kunststoff die Maulkörbe, genau, das sind die üblichen, die es so zu kaufen gibt. Da muss man genau hingucken. Was ich wirklich super finde, ist, wenn du einen Maulkorb anfertigen lassen kannst oder halt, ich würde immer in den Laden gehen und anprobieren. Ich bin ja sehr dafür, einen Maulkorb anzuschaffen, der zwar super gut schützt, aber der auch sehr flexibel ist. Das heißt, diese starren Kunststoff-Maulkörbe und auch diese starren Metall-Maulkörbe sind eher so ein bisschen unangenehm. Auch wenn der Hund sich mal auf einen Menschen oder einen Hund stürzt und dann bloß so mit dieses dagegen donnern, ist schon aua. Und deswegen mag ich die nicht so sehr. Schützen tun die gut, ja. Aber es ist angenehmer, wenn es ein Ledermaulkorb ist oder ein Biotaner. Wobei ich mir bei den Biotan-Dingern auch nicht so sicher bin, ob die hundertprozentig alles abhalten. Außer das sind welche, die so ganz engmaschig, so ganz, ganz viele Riemen haben. Gibt es ja auch verschiedene Modelle. Aber die sind halt wirklich maßgeschneidert. Und ich weiß, eine Kundin von mir hat ihren 3- oder 4-mal zurückgeschickt, weil es nicht 100% gut gesessen hat. Die haben es immer wieder nachgebessert. Und das war gut. Der Hund sah damit auch echt hübsch aus. Also hübsch, sofern man davon hübsch sprechen kann. Aber der war sehr schön bunt.
Ich denke, dass Leder und Biotane sich da nicht viel gibt. Was bei Leder finde ich ein, also früher waren das so meine Favoriten, bevor es Biotane gab und
so
diesen Baskerville Ultra ohne bezahlte Werbung. Aber ich werde auch den ein oder anderen Maulkorb dann mal in den Shownotes verlinken. Das Leder hat meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach mit dem Tierheim den Nachteil, dass wenn ein Hund den häufig trägt, der passt sich so ein bisschen der Hundeschnauzenform an. Das ist ja nochmal ein Vorteil, aber durch Speichel, ich will jetzt nicht sagen, der verformt sich ein bisschen, aber je nachdem, wie Hunde den in Ruhe lassen oder auch nicht, ne? Aber es gibt ja trotzdem Hunde, die haben das Ding an und versuchen trotzdem ständig irgendwie einen Maul oder einen Stock also damit aufzunehmen. Und dann wird der immer wieder eingespeichelt. Und ich habe da wirklich Maulkörbe erlebt, die haben sich so verformt, dass die so ein bisschen die Öffnung plötzlich größer war, als sie ursprünglich war. Oder das Einriemen dieses Ledermaulkorbs so im Maul drin war, dass oben die Nase und unten der Unterkiefer rausgepasst hat. Also damit hätte der Hund dann auch wiederum beißen können, weil er kann das Maul wieder weiter aufmachen. Das ist, finde ich, der Nachteil bei einem Ledermaulkorb. Wenn einem das angenehm ist und wenn man so ein Ding hat, was gut passt, dann muss man ihn halt rechtzeitig austauschen, wenn sowas passiert. Genau. Und das ist, glaube ich, das würde, glaube ich, bei Biotane eher weniger passieren. Und du hast ihn halt besser sauber zu machen, ne? Also,
ja, auf jeden Fall.
Weil das glatter ist und das Leder ist ja eher so ein bisschen porös, Naturmaterial. Das ist aber, glaube ich, ein bisschen eine Vorliebe. Ja.
Finde ich auch. Und auch eine Preisfrage.
So ja, klar.
Maßgeschneiderter Biotaner Maulkorb, der kostet nicht nur 3,50 Euro, der ist teuer. Ich habe es nicht im Kopf, aber ich weiß, dass sie sehr teuer sind. Aber gut.
Genau. Und dann muss man natürlich gucken, weil es so gut wie gar nicht von der Stange gibt, sind Maulkörbe für Kurzschnauzen.
Ja.
Oder doch, das gibt es von der Stange, aber auch jetzt nicht in jedem Geschäft, für Windhunde. Mit diesen ganz langen, dünnen Schnauzen, da gibt es ja, wenn man irgendwo so ein Zubehör für Windhundrennen oder sowas, dort tragen die Hunde das ja auch meist, wenn die auf so einer Bahn sind, dass die sich gegenseitig nicht wegen der Beute fetzen. Das sind auch ganz leichte Kunststoffdinger.
Stimmt.
Also muss man halt einfach gucken, wenn man einen Hund hat mit einer besonderen Schnauzenform, dass man dann auch was Passendes dafür kriegt. Genau.
Genau.
Ja. Aber dann
Aufbau. Reden wir mal drüber, wie man den aufbaut. Genau. Also wenn man das richtige Material hat und der super gut passt, der Hund kann hecheln, der fühlt sich wohl, dann sollte man, finde ich, als erstes den Hund einfach mal in diesem Teil schnüffeln lassen. Ich mache es immer so, dass ich sage, kuschelt mit dem Hund, macht irgendwas Schönes und dann habt ihr das Ding in der Hand und lasst den mal dran schnuppern, dass der erstmal ja die Möglichkeit hat, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen. Und dann, was du vorhin schon gesagt hast, gucke ich, dass ich diesen Maulkorb mit etwas Leckerem einschmiere. Ob das jetzt Hundeleberwurst ist oder irgendwelcher Käse oder Quark oder Joghurt, egal. Weil es geht ja darum, dass der Hund irgendwann mal freudig kommt, wenn er das Teil sieht, die Schnauze da reinsteckt und das Ding also vollkommen klasse findet. Und deswegen
von innen einschmiert, von sollte innen man einschmiert, sagen.
Genau. Also er soll erstmal daran schnüffeln, sich damit befassen. Dann schmiert man den mit irgendwas Leckerem ein und dann wäre es natürlich optimal und ideal, wenn er dann freiwillig die Schnauze reinsteckt und anfängt, das auszulecken. Und damit kriegt man den Maulkorb erstmal ziemlich positiv besetzt. Wenn der Hund natürlich das mag, was ich da reinschmiere, aber da sollte sich was finden, irgendwas, was sich schmieren lässt.
Was ich da sehr entscheidend finde, ist, dass man sich wirklich sehr bewusst den Hund da reingehen lässt. Und wenn da unbedingt bei den Leberwurst drin steckt, die Hunde wollen von außen dran, da halte ich von außen meine Hand hin, dann müssen die durch diese Öffnung rein und bitte nicht den Maulkorb aufsetzen. Also der Mensch setzt den nicht auf. Der Hund geht da freiwillig rein und das kann ich ja gleich mit so einem Wort belegen wie anziehen oder Mauli oder keine Ahnung was.
Genau. Also das ist das Ziel, dass der Hund da eigenständig und ohne Zwang seine Nase reinsteckt. Und wenn man das geschafft hat und wichtig ist natürlich, es reicht nicht, ich mache es einmal am Tag oder einmal in der Woche, sondern immer mal wieder zwischendurch, 10-mal am Tag, 20-mal am Tag, sodass es also eine Übung wird, die sehr viele Wiederholungen hat, sodass es für den Hund dann auch eine sehr angenehme Sache ist, wenn es um den Maulkorb geht. Also man merkt es ja an der Reaktion des Hundes, ich hole den Maulkorb und der ist schon so, yeah, klasse Übung. Wenn ich das erreicht habe, dass der da seine Nase gerne reinsteckt, dann fängt man an, von außen zu füttern. Also ohne den Maulkorb zu verschließen. Dann würde ich wieder ein bisschen Leberwurst reinmachen, der Hund leckt dann und dann halte ich den Maulkorb so ein bisschen fest und fange an, durch die Öffnung ein paar Futterbröckchen zu stecken. Und das mache ich dann auch in verschiedenen Zeitabständen. Also erst stecke ich relativ oft hintereinander ein Futterbröckchen rein, dann lasse ich mal ein bisschen Pause. Und das sind dann die nächsten Tage, wo ich das mehrmals täglich übe. Bis auch das für den Hund alles angenehm ist. Und dann bin ich schon an dem Punkt, wo ich sage, ich halte jetzt mal hinten die Riemen kurz so, dass also noch nicht zugemacht sind, aber dass der Hund schon dafür ein Gefühl kriegt, okay, jetzt ist da hinten am Kopf noch irgendwie was da zugeht. Und dann schiebe ich wieder Leckerlis rein, bis auch da das Gefühl da ist, dass es für den Hund eher angenehm ist und positiv ist. Ja, und wenn das geschafft ist, kann ich schon mal ganz kurz hinten den Maulkorb verschließen, wieder vorne Futter rein. Und ich würde den Maulkorb auch nicht nur mit Futter positiv belegen, sondern wenn ich mit dem Hund kuschle und der tiefenentspannt ist, kann ich auch mal so eine kleine Übung machen, dass ich, wie gesagt, am Anfang immer dafür sorge, dass der Hund die Nase freiwillig reinsteckt und dann kuschle ich einfach mal. Manche Hunde mögen ja auch kuscheln noch viel mehr als Futter, je nach Hund. Also die meisten sind schon mit Futter da gut zu trainieren, aber wenn ein Hund kuscheln über alles liebt, auch an der Stelle kann man dann mal den Maulkorb ins Spiel bringen und den halt mit allen möglichen Aktionen positiv belegen. Und wenn das alles gut funktioniert und ich kann hinten auch schon kurz zuhalten, den Riemen, dann fange ich den auch mal an, für eine kurze Zeit zuzumachen. Und dann kommen auch so diese Spiele, dass ich, wir hatten ja vorhin besprochen, dass es wichtig ist, dass der Hund durch den Maulkorb Futter aufnehmen kann, dass man dann mal ein paar Futterbröckchen über den Fußboden rollen lässt und der Hund geht hinterher, schnappt die und dann, wie gesagt, immer nur ganz kurze Trainingseinheiten und dann kommt der Maulkorb auch schon wieder ab. Dass es nicht zu lange andauert und man wirklich in Mini-Mini-Mini-Schritten und über einen längeren Zeitraum, ich sage mal so in 3 bis 4 Wochen, solltet ihr das geschafft haben, wenn ihr es regelmäßig übt, dass der Hund dann so nach und nach an den Maulkorb gut gewöhnt wird.
Ist immer wieder schön, gell? 2 Menschen, die mit Hunden arbeiten und zum gleichen Ziel kommen, aber es ist vielleicht ein bisschen anders machen.
Ja, wie machst du es, Vera?
Na, grundsätzlich so der Ansatz ist der gleiche. Mhm. Ich sag meinen Kunden aber immer, dass es wichtig ist, dass die, wenn da die Leberwurst drin ist, dass die nicht warten, dass der Hund so lange da dran leckt, bis nichts mehr drin ist und er dann den Kopf rausnimmt, sondern ich sage immer, die mögen dass sie derjenige sind, die das Ding wegnimmt, dass der Hund das Gefühl kriegt, ey, warte mal, da war noch was Leckeres drin. Und dann schon wieder nachfüllen und ich arbeite mit Futter von außen auch erst, wenn ich an der Stelle bin, wo ich den Maulkorb schließen kann. So lange arbeite ich immer noch mit irgendeiner weichen Pampe, die ich da reinstecken, also die ich von innen reinschmiere.
Und dann versuchst du schon hinten zuzuhalten.
Ja, ich versuche, also ganz viele Hunde, die werden schon nervös, wenn man mit der Hand da hinten am Kopf rumfummelt, wenn der vorne am Lecken ist und gehen dann weg. Deswegen, bevor ich die Riemen hinten zusammenhalte, schaue ich immer, wie reagiert der Hund drauf. Das heißt, ich gehe erstmal mit einer Hand hin, nehme eine Seite des Riemens in die Hand. Wenn die auf meiner Seite klappt, dann greife ich erst über den Kopf, ne, das. Und erst wenn er da keine Reaktion mehr drauf zeigt, dann halte ich die beiden Riemen zusammen. Und dann lasse ich auch das erste Mal vorne den Maulkorb los, den ich ja mit der anderen Hand festhalte. Das heißt, jetzt liegt der Maulkorb auf dem Nasenrücken und nicht mehr ich trage das Gewicht. Und so konnte der ja gegen meine Hand drücken und ist gut an die Leberwurst drangekommen. Aber jetzt, wenn der Maulkorb lose auf der Nase hängt, kommen die nicht mehr so gut da dran. Und das ist schon der erste Faktor, wo die das ein bisschen blöd finden. Und den Kopf halt so durch die Gegend bewegen und da, ne, mit der Zunge lecken und nicht mehr so gut drankommen, weil der Maulkorb soll ja nicht press an der Nase, also an der Schnaute sitzen.
Nee, das wäre zu eng.
Und das ist, glaube ich, auch so der Punkt, der erstmal länger dauert, als den Hund überhaupt mit der Nase da reinzubringen. Hm. Und der nächste Schritt ist dann, ich schließe den Maulkorb. Ne, also wenn ich das mal oben zusammenhalten kann, ich schließe den, bevor ich das übe, aber so locker, dass ich dem den Verschluss über den Kopf ziehen kann und genauso schnell den Maulkorb wieder runterziehen kann, damit ich das Ding abziehen kann, bevor der Hund es blöd findet. Ja, denn stimmt. wenn ich jetzt so einen Verschluss habe wie ein Gürtel, der Hund will schon nicht mehr und ich muss das Ding jetzt erst nochmal abfriemeln, das dauert dann zu lange und das kann schon wieder blöd werden. Deswegen baue ich da nochmal so ein paar Zwischenschritte ein. Und erst wenn ich merke, der kann den locker lange da draufhängen haben, ohne dass er versucht, den abzumachen, dann erst würde ich ihn mal so anziehen, dass er auch nicht mehr von alleine vom Kopf rutscht. Und das ist dann meist so der Punkt, wo ich wirklich erst mit Futter von draußen anfange. Und beim Futtersuchen muss man ja auch ganz klar sagen, dadurch, dass die Hunde ein bisschen eingeschränkt sind und die den Dreh nicht so raus haben, die müssen ja im Prinzip lernen, das Loch unter der Schnauze über das Leckerli zu stülpen. Das heißt, so ganz flache Leckerlis sind dafür nicht geeignet, sondern eher etwas dickere, runde oder so würfelige Bröckchen.
Genau, die sie besser greifen können.
Genau. Und manche Hunde schieben das Leckerchen dann durch die Gegend. Und jetzt kommt es auch dran, wie lange bleibt ein Hund dran und wie schnell ist ein Hund frustriert. Also ich darf das nicht so weit kommen lassen, dass der sagt, krieg ich ja eh nicht, das Ding ist doof, ich versuch's wieder auszuziehen, sondern ich lasse die meist erstmal statt vom Boden, bringe ich dem bei, das von der Handfläche runterzunehmen, weil ich mit der Handfläche nochmal ein bisschen nachhelfen kann, das an das Richtige, an die richtige Stelle, an das große Loch zu bringen.
Ja, genau. Was ich ja auch oft benutze, sind diese Futtertuben.
Genau. Damit.
Genau, dann kann man die nämlich da auch schön
anjubeln.
Das kann ich auch selber reinschieben und dann kann er besser lecken.
Genau, das ist auch eine gute Variante. Und für den Anfang, so wo man das einstreicht, ne, hatte eine Kundin mal die Idee, und das fand ich genial, auf die Idee bin ich selber nicht gekommen, die hat die Leberwurst, weil sie keinen Bock hatte, dass immer ihre Hand so eingesaut war, hat sie die Leberwurst einfach in einen Frühstücksbeutel gepackt. Und hat dann den Maulkorb da reingedrückt, also erfüllt den gleichen Zweck. Ach so. Du hast länger was da dran und du hast die Sauerei nicht an der Hand oder sonst wie. Und eine Sache, bevor wir es vergessen, was nämlich viele Menschen machen, die dem Hund den Maulkorb ausziehen, was machen die an der Stelle? Geben nochmal ein Leckerchen.
Ach so.
Und ich sag immer, wenn er beim Maulkorbtraining hat nach dem Ausziehen kein Leckerchen im Hundemaul was zu suchen oder auch ich würde den Maulkorb dann nicht von außen ablecken lassen, weil das so das Letzte ist, was der Hund mitnimmt. Das heißt ja nicht, dass der nicht 10 Minuten später wieder ein Leckerli haben darf oder der kann von mir aus auch 10 Minuten später den Maulkorb von außen ablecken, aber nicht, nachdem ich den ausgezogen habe.
Genau, weil es geht ja darum, dass er es toll finden soll, wenn er ihn anhat und nicht, wenn er ausgezogen ist. Ganz genau. Ja, solche Kleinigkeiten muss man wirklich denken. Hunde sind da natürlich sehr schlau und lernen da womöglich was Blödes.
Genau.
Das sieht schön aus, wenn der ab ist. Mhm.
Das Kniffeligste an der Sache ist, glaube ich, wenn man anfängt, der Hund trägt den Maulkorb und man füttert von außen, aber man will längere Zeitabstände reinbringen. Also man will mit dem Hund laufen. Und das ist ja auch wichtig, dass ich irgendwann sage, der trägt den mal im Haus. Wie bewegt der sich damit? Stört den das? Legt der sich hin, schläft? Kann der damit schlafen? Das ist ja ein wichtiger Indikator, wie gut ein Hund daran gewöhnt ist. Oder du gehst mit ihm spazieren und er schnüffelt damit ganz normal. Ja, und damit das alles möglich wird, muss ich ja erstmal diesen Absprung schaffen von, der hat die ganze Zeit was zu lecken da drin, der kriegt permanent von außen Futter zugeführt und es gibt jetzt kein Futter mehr. Das ist nicht von jetzt auf gleich akzeptiert. Sobald da erstmal kein Futter mehr dazukommt von außen, finden die Hunde das Ding dann doch wieder blöd und deswegen finde ich es wichtig, die Zeitabstände, wann es Futter gibt, etwas zu verlängern. Und wenn man das über so ein Futtersuchspiel, also ich spreche den Hund an, der guckt, ich werfe dem ein Leckerli, ne, gebe dem die Erlaubnis, der darf das nehmen. Und der hat das gelernt, dass er das aufnehmen kann, dann kann ich ja zwischendrin mal 2, 3 Schritte gehen und mache es dann wieder. Das heißt, der Hund ist erstmal noch in der Erwartungshaltung, oh, gleich kommt was. Hm. Und wenn ich jetzt mit dem draußen bin, jetzt riecht der irgendwas, dann fängt der an zu schnuppern. Dann spreche ich ihn natürlich nicht an und werfe ihm wieder, sondern ich lasse ihn einfach die ganz normalen Sachen machen.
Ja.
Ja. Sobald ich aber merke, er hat nichts mehr zu tun und bewegt den Kopf schon so ein bisschen komisch, spreche ich ihn sofort wieder an, bevor er nämlich anfängt, das, also mit den Pfoten, mit den Krallen wieder sich da einzuhaken und das Ding versuchen runterzureißen. Und genau wenn der Hund das macht, sollte man ihn eben auch nicht ausziehen, ne? Weil das ist immer dieses, ich will das loswerden und es hat geklappt. Das wäre ja nicht unser Erfolg, den wir verzeichnen wollen.
Nee, genau. Ja, also gibt viel zu beachten beim Maulkorb-Training und je gründlicher man da ist und je genauer und je kleinschrittiger man das alles macht, umso besser wird der Hund sich dran gewöhnen. Und wir hatten ja schon so ein paar Beispiele gesagt, dass die Hunde damit wirklich sehr gut klarkommen, wenn alles stimmt. Und ja, von daher es ist also wirklich wichtig, sich da Zeit zu nehmen und nicht einfach das Ding so zack, zack überzustülpen. Bloß weil man mal schnell irgendwo hin muss oder weil ihm jetzt einfällt, oh, in einer S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn brauche ich ja so ein Ding. Oder in einer Gondel in Österreich. Brauchst du, glaube ich, auch einen? Ja, auf jeden Fall. Ja, und deswegen sollte man sich das genau überlegen und in ganz kleinen Schritten trainieren.
Eigentlich haben wir doch den besten Vergleich, oder? Wir laufen ja gerade auch alle in der Öffentlichkeit, also in Geschäften mit Maulkörben rum sozusagen. Und wie sehr nervt uns denn diese Maske? Also in der Zwischenzeit haben wir uns ja auch schon ein bisschen dran gewöhnt. Wir wissen aber, weshalb wir es tun sollten oder müssen, wie auch immer. Und trotzdem ist es ja oft nervig. Und gut, vielleicht könnten wir uns die Dinge auch positiv belegen. Also wenn mir jedes Mal jemand, das ist jetzt materialistisch gedacht, aber egal, wenn mir jedes Mal jemand sagt, wenn du das Ding anhast, kriegst du 1.000 Euro von mir, da zieht das Ding natürlich noch lieber an und dann stört mich das natürlich weniger.
Für 1.000 Euro, ja.
Ja, auch einverstanden. Wie auch immer, aber mir ist gerade eben so ein Bild gekommen, wo es so eine Karikatur, so ein Gag gab, dass ein Hund, also dass zwei Hunde sich unterhalten haben, dass die Menschen jetzt auch Maulkörbe tragen. Ja,
das Bild kenne ich.
Ist eigentlich ja sehr passend, ne? Wenn man ein Problem hat und der Hund braucht das Ding schnell, dann muss man eben, wie du das vorhin gesagt hast, ganz häufig üben, abends beim Fernsehen gucken, super Sache, vorm Spazieren gehen, was auch immer. Ne, wenn der Hund entspannt ist, ich kann das mehrmals am Tag machen und wenn ich jetzt vorsorglich sage, ich habe einen Welpen oder ich habe einen Hund bekommen und ich will das positiv belegen, weil es könnte sein, dass der das irgendwann braucht, dann kann ich mir ja ein bisschen mehr Zeit lassen, aber wenn ich es nur alle Schalttier einmal mache, dann wird sich der Hund eben auch nicht daran gewöhnen.
Ganz genau.
Das vielleicht so als Schlusswort oder haben wir noch was vergessen?
Nö.
Also, wir haben darüber gesprochen.
Wir haben alles gesagt.
Welche Arten von Maul- und Beißkörben es gibt.
Warum man den tragen.
Vor- und Nachteile. Genau. Mhm.
Nö, Vera, ich würde sagen, damit ist es rund. Und wir haben tatsächlich eine Stunde mit dem Thema Maulkorb gefüllt. Ist ja lustig. Ja, meine
es
Liebe.
Es kommt ja immer noch die ein oder andere Anekdote von uns dazu. Aber ja. Ich denke, das macht es ja auch
doch lebendig,
aus. Eben.
Unser Gespräch.
So ist es.
Und nicht so trocken. Gut, dann wünsche ich dir einen zauberhaften Tag.
Und den wünsche ich dir auch. Wir sehen
ich
uns.
Ich freue mich auf unser Wiedersehen. Ja, ich komme zu dir. Na, da freue ich mich sehr, sehr, sehr doll drauf.
Sehr schön.
Ja, bis dahin.
Freue ich mich auch.
Meine Liebe, fühl dich gedrückt.
Fühl dich auch gedrückt. Einen schönen Tag dir noch.
Danke.
Und wir haben heute noch, also ich habe heute noch den ein oder anderen Kundentermin.
Ja, ich bin heute auch noch fleißig. Also dann.
Dann bis dahin.
Bis dahin.
Bye, bye.
Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.